Willkommen bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihre Sendung, in der wir aktuelle Lebensthemen auf den Tisch bringen und in der Sie Ihre Fragen und Erfahrungen gerne mit einbringen können. Mein Name ist Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben und es in Fülle haben. So heißt ein Text im Johannesevangelium im 10. Kapitel, Vers 10. Ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ein sehr schöner Bibelvers, wie ich finde, und ja, der mir auch schon viel bedeutet hat. Den Nachfolgern Christi wird ein Leben in Fülle verheißen. Aber was ist ein erfülltes Leben? Ist das Glück, Sonne, Strand, Frieden? Das mag sicherlich dazugehören, vielleicht sogar voll dazugehören. Aber was ist mit Schwierigkeiten, mit Leid, mit Unglück? Mit Krankheiten. Könnten die etwa auch zu einem erfüllten Christenleben gehören? Zu einem ganzheitlich erfüllten Christenleben, wie unser heutiger Referent Walter Nitsche es nennt. Er wird darüber sprechen, wie wir weniger aus Mangel als vielmehr aus Überfluss leben können. Wie wir unsere Persönlichkeit zu einer ganzheitlichen Identität entwickeln können. Wie wir das in der Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen tun können. Und wie wertvoll es sein kann, auch mal allein zu sein. All das sind Gedanken, Ideen, die wir in dieser Sendung besprechen werden. Denn es geht um ein ganzheitlich erfülltes Christenleben. Mal gespannt, was da alles dabei sein wird. Walter Nitsche ist Seminar- und Schulungsreferent und Ausbildungsleiter bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorgerlicher Berater. Er ist seit 36 Jahren mit seiner Frau Iris verheiratet, hat 4 Kinder und 3 Enkelkinder. Mit Iris, seiner Frau, hat er vor über 25 Jahren den CPD, den christlichen Partnerschaftsdienst, ins Leben gerufen, den manche von Ihnen vielleicht kennen. Das ist eine gezielte Partnersuche für gläubige Menschen. Walter Nitsche hat, glaube ich, über 15 Bücher zu lebensberatenden Themen geschrieben, von denen viele in mehrere Sprachen übersetzt worden sind. Und er ist uns jetzt aus Birkenfeld in Baden-Württemberg zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Nitsche.
Ja, grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ein ganzheitlich erfülltes Christenleben, da stecken ja mehrere Begriffe drin. Und ich denke, wir kommen einfach mal ins Gespräch. Was hat Sie bewegt, diesen Begriff zu formulieren?
In meiner Arbeit als Seelsorger, Ausbildungsleiter und überhaupt als Seelsorger wird mir ja immer damit konfrontiert, dass auf der einen Seite diese Verheißungen in der Heiligen Schrift stehen, wie Sie eben auch Johannes 10,10 zitiert haben, Leben in Fülle. Manche Übersetzer übersetzen sogar Leben im Überfluss. Und dann die Realität von vielen Gläubigen, vielen Christen. Wo ist die Fülle? Wo ist der Überfluss? Und deshalb hat mich das motiviert, auch dieses Thema mit Ihnen heute mal zu besprechen. Wobei ich nicht denke, dass man innerhalb einer Stunde alles tiefgehend ergründen und erforschen kann. Aber ich denke doch, dass wir so Richtungshinweise geben können.
Was können solche Richtungshinweise sein?
Also überhaupt mal, wenn wir jetzt in der Heiligen Schrift nachschauen, wenn ich das sage, dann gründet es auf meine Überzeugung, dass Gott es einfach blickt mit den Menschen. Also dass wir die besten Informationen über das Erfülltsein, über das Menschsein, über ein erfülltes Leben tatsächlich aus der Heiligen Schrift bekommen. Und ich staune immer wieder, wie moderne psychologische Erkenntnisse schon uralten biblischen Prinzipien entsprechen. Und deshalb, wenn wir mal reinschauen, was zeigt uns die Heilige Schrift überhaupt auf, was meint Jesus damit, wenn er sagt, seid ganz, wenn er spricht von einem erfüllten ganzen Leben, dann treffen wir tatsächlich auf einen Begriff, auch bei allen Briefeschreiben des Neuen Testamentes, und der heißt Holoklerus. Und der steht dort, wo es heißt, seid vollkommen. Zum Beispiel in Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 4, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid. Da steht Holoklerus. Und dieses Wort setzt sich zusammen aus Holos, also ganz, und Klerus, der Teil oder der Anteil. Wenn wir das normalerweise hören, seid vollkommen, seid ganz, dann denken wir ja eher an perfekt, an sündlos. Und das ist eine völlig falsche Auffassung, denn das Wort Sündlosigkeit Zeit. Anamartetos ist ein ganz anderes Wort. Und darum geht es hier nicht. Denn das kann ein Mensch sowieso nicht sein hier auf Erden. In dem Sinn perfekt. Also muss es bei der Ganzheitlichkeit um etwas anderes gehen. Dass nämlich alle Teile zusammengesetzt sind. Und welche Teile? Da müssen wir noch etwas tiefer gehen. Wie sieht Gott eigentlich den Menschen, den er nach seinem Bild geschaffen hat? Wir haben einen dreieinigen Gott. Vater, Sohn, Gott, Heiliger Geist. Und so hat er auch uns ganz geschaffen. Ich möchte es mal bereits interpretieren. Damit unser Bewusstsein einen liebevollen Kontakt mit Gott pflegt und zu der eigenen Seele. Dann sind auch alle drei Teile unseres Menschseins zusammengesetzt. Dann sind wir ganz. Und das ist die Basis für ein ganzheitlich erfülltes Leben. Also die kommt aus uns selbst heraus, indem wir intensive Liebesbeziehung zu Gott und zu unserer eigenen Seele pflegen. Das ist mal so die theoretische Grundlage. Und wenn die Erfüllung dann da ist, dann kommt es auch zum Überfluss. Dann kann ich überfließen. Dann kommt der weitere Aspekt dazu. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber das, die Nächstenliebe ist dann der Überfluss, ist die Auswirkung davon. Und das vertritt man ja auch oft. Und dann ist man ausgebrannt. Das wäre also so die theoretische Einleitung zu unserem Thema. Was heißt ganzheitlich erfülltes Leben?
Also der Mensch wird ganzheitlich, wenn er alle Bereiche, so Geist, Leib, Seele zusammenbringt. Beispiel könnte vielleicht sein, jemand, der herzlich predigt und gut, also spricht, aber irgendwie seinem Körper völlig vernachlässigt. Oder könnte das kein Kriterium sein? Oder
ja, jemand, doch, der das vielleicht, wäre dann noch ein weiterer Aspekt, ja, den habe ich jetzt nicht erwähnt, natürlich.
War nur mal ein Beispiel, wo ich überlege, wie könnte denn so eine Einheit gestört sein? Also jemand, der vielleicht ja eben ein guter Sprecher ist, aber eigentlich, wenn man dann näher mit ihm zusammenkommt, wird es schwierig, weil dann kommt es nicht mehr zusammen. Vielleicht sind da auch Sorgen oder was weiß ich da.
Genau, es gibt ein sehr berühmtes Beispiel. Dieser Prediger, dieser Evangelist Brennan Manning in den USA, der hat ja tausende Leute erreicht mit seinen Predigten von Jesus Christus. Und da sind viele Menschen, ungläubige Menschen, auch zum Glauben an Gott gekommen. Und er schreibt in einem seiner Bücher, er hatte ein Problem. Das Problem war, dass nach oft so großen Veranstaltungen er sich am Morgen wiederfand, auf dem Randstein irgendwo, völlig betrunken. Er kam mit dem Druck nicht zurecht. Er hatte zwar in seinem Bewusstsein einen Kontakt mit Gott, klar, er betete, er meditierte, aber was er nicht hatte, war Zugang zu seiner eigenen Seele. Viel Schmerz, viel Verletzung hat diesen Zugang verwehrt, hat seine Seele eigentlich eingemauert mit einer dicken Betonmauer. Und so finden wir heute in der Seelsorge auch viele Christen, die wissen alles quasi. Sie haben einen klaren Glauben, klare Regeln. Sie kennen die Gebote Gottes, sie beten, sie sehnen sich nach Gott. Aber sie sind deshalb nicht ganz, man nennt das ja auch oft kopflastig, weil die Beziehung zur eigenen Seele fehlt. Da kommen sie nicht rein. Und die Hauptursache ist ja, sind ja unverarbeitete Verletzungen. Ja? Und dass ich dann, wenn ich jetzt sage Seele, dann meine ich eigentlich die innere Persönlichkeit. Ja? Ich möchte jetzt nicht eine theologische Diskussion oder eine psychologische Diskussion da anknüpfen von der Beschaffenheit des Menschen. Ich rede jetzt einfach mal von der inneren Persönlichkeit, ja. Also von der ganzen Historie, die in uns ist, dann von allem, was Gott an Kreativität, an Kindlichen, an Unbefangenen auch in uns hineingelegt hat. Also jetzt innere Persönlichkeit. Und da ist bei vielen Gläubigen kein Zugang da, weil diese innere Persönlichkeit, die schottet sich ab, um nicht noch mehr verletzt zu werden. Man hat Verletzung erlebt, man hat ihn nicht verarbeitet. Und manchmal gibt es einfach so Kontakte noch, so Verbindungen von tiefen Verletzungen und so von Urwunden und kleinen Verletzungen jetzt aktuell im Alltag. Und dann wird sich noch mehr abgeschottet. Und dann wird man einfach nicht ganz. Und Auswirkungen sind dann tatsächlich, wirklich von psychischen Störungen über depressive Verstimmung bis hin, eben, dass jemand nicht mit sich selbst allein sein kann. Und das ist auch der Grund, warum dass man dann neigt zu Suchtverhalten, um einfach den Schmerz nicht mehr zu spüren. Da sind wir aber jetzt schon bei den Gründen der Blockaden für ein ganzheitliches Leben. Also von daher, wenn ich spazieren gehe und mit Gott eine tiefe Liebesbeziehung pflegen kann und auch mit meiner inneren Persönlichkeit, dann habe ich dieses Persönlichkeitsmerkmal Holokleros ein Stück weit mal erfüllt. Dann kommt Erfüllung. Dann kommt diese Grundlage für einen Überfluss überhaupt erst zustande. Und vielleicht können wir zuerst über diese zwei Aspekte reden, also Zugang zu sich selbst, aber auch Zugang zu Gott. Was können da Blockaden sein?
Ich habe ein Zitat von Augustinus gelesen. Sie haben das Wort Vollkommenheit vorher genannt, dass wir vollkommen ganz sein sollen. Unsere Vollkommenheit, sagt Augustinus, besteht darin, zu wissen, dass wir nicht vollkommen sind.
Ja.
Also quasi wir, ich weiß, dass ich nichts weiß, wäre so ein philosophischer Spruch, aber er formuliert es in diese Richtung. Unsere Vollkommenheit besteht darin, zu wissen, dass wir selbst nicht vollkommen sind. Ja. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Ansatz ist, auch wenn ich dann Gott begegne oder mir selber, das einzugestehen.
Ja, und ich denke, Augustinus hat da gerade das ja rübergebracht. Wir sehen ein, dass wir nicht vollkommen sind in diesem Sinne, dass wir es ergriffen haben. Paulus sagt das ja auch mal. Ja, ich habe es noch nicht ergriffen. Oder in dem Sinne, wie die alten Benediktiner regeln, diese Demut, lateinisch humilitas, da steckt Humus drin. Wir stehen mit beiden Beinen im Humus. Wir müssen unser Menschsein akzeptieren. Und Augustinus unterscheidet ja dadurch bereits zwischen dem Vollkommenen im Sinne von Holokleros, dem Menschlichen, dass ich einfach Zugang habe zu Gott und zu mir selbst, aber gleichzeitig, ich bin aber dadurch nicht perfekt oder gar sündlos. Das steht auf einer ganz anderen, ist eine ganz andere Schiene, ja. Mhm. Und hatte damals schon eine ganz tiefe, auch psychologische Wahrheit ausgesprochen.
Gott ist absolut, Gott ist vollkommen. Und gerade wenn wir sagen, wir sind nicht vollkommen, biblisch wird man auch sprechen, wir sind Sünder, wir sind Menschen, die einfach es nicht selber voll im Griff haben, sage ich jetzt mal auf moderne Sprache, das ist ja gerade eine Chance, dass Gott da hineinkommen kann. Wenn jemand sagt, ja, ich habe es einfach drauf, ich habe es im Griff, ich brauche das nicht von außen. Aber wenn man das zugibt, dass man ja Hilfe von Gott auch von außen braucht. Das ist ja oft ein erster Schritt von Stolz vielleicht, aber auch vielleicht schon von jemand, der sich abgekapselt hat, dass er das eben nicht zulassen möchte, dass er akzeptiert, dass ja von außen, oder ich meine, bei Gott ist ja nicht von außen, sondern ist ja eher von innen. Gott wohnt ja in uns. Ja. Dass da die Vollkommenheit hineinfließen kann.
Ja, also ich denke, jetzt haben Sie bereits diesen ersten Aspekt mal angesprochen. Wie bekomme ich überhaupt diese Liebesbeziehung zu Gott? Ja, und das sagen Sie ja schon. Gerade im Akzeptieren unseres Menschseins oder unserer Sündhaftigkeit brauche ich Hilfe jetzt in Anführungszeichen von außen, also von Gott. Ich als Mensch. Und das unterscheidet ja jetzt auch unser christlicher Glaube von den sogenannten Religionen, die ja versuchen, sich selbst Gottes Zuneigung zu verdienen, sage ich mal so. Und das wird dann heißen, das sind die alten Vorstellungen, wie Hiob zum Beispiel konfrontiert war mit den mesopotamischen Fruchtbarkeitsgöttern. Und dieses Denken ist natürlich auch bei manchen Gläubigen heute noch drinnen. Also ich halte die Gebote, ich tue Gutes und dadurch erwerbe ich mir die Zuneigung Gottes. Dadurch entsteht keine Liebesbeziehung zu Gott. Sondern wie Sie richtig gesagt haben, da muss zuerst dieses Eingeständnis unserer eigenen Sündhaftigkeit und Unfähigkeit da sein. Dann erst, wie der Jesuitenvater Pater Lebich immer sagte, begreife ich das Mysterium von Golgatha. Dass jetzt Gott Mensch werden musste und so entgegenkommen musste, um auch für all unsere Schuld und Sünde zu sterben. Und das hat er am Kreuz von Golgatha getan, da hat er gesühnt. Und das brauche ich. Und Sie sagen mit Recht, Jeder, der mit religiösem Stolz dasteht und meint, er kann sich die Gunst Gottes selbst erringen, der braucht eigentlich dieses Erlösungswerk auf Golgatha gar nicht. Und da beginnt diese tiefe Beziehung mit Gott, die Liebesbeziehung, dass ich das, was Jesus für mich getan hat, einfach mal auch annehmen. Also die Hände öffnen, das Herz öffnen und sagen, ja, ich brauche dich, ich liefe mich dir aus und ich bin auf Gnade angewiesen. Und Gnade heißt ja Begnadigung, was Unverdientes. Und solange das Gläubige sich das verdienen wollen, das haut er nicht hin. Jetzt mache ich Herz und Hände auf und sage, ich möchte begnadigt werden, ich vertraue auf Gnade. Und das, was Jesus für mich getan hat, nehme ich in Anspruch. Da entsteht dann diese tiefe, intime Liebesbeziehung mit dem Auferstandenen. Ja, aber das ist dieses Leben aus Gnade und nicht dieses Leistungsdenken, ich muss mir was verdienen. Dass mich das dann interessiert, was sind Gottes Gebote, was ist sein Wille, das ist eine Folge davon, eine ganz natürliche Folge. Wenn die nicht da ist, stimmt auch am Anfang was nicht, ja. Und haben Sie das gut jetzt angesprochen, bereits ist die erste Blockade, in Liebesbeziehung mit Gott zu kommen. Dass ich meine, ich kann mir alles verdienen, ich bin ein religiöser, ich sag mal ein religiöser James Bond, der alles im Griff hat. Nein. Und jetzt heißt Demut, mit beiden Beinen im Humus stehen, ich bin Mensch, ich bin nicht perfekt und deshalb brauche ich einen Erlöser. Das ist so der eine Punkt, ja.
Also ich öffne mich. Das klingt sehr verstandesgemäß, also wenn ich den Pater Lebbich so vor Augen führe, dass man dann dieses Bild vom Kreuz sehen kann. Das klingt so auf der Verstandesebene. Aber Sie sprechen von Herz, Sie sprechen von Liebesbeziehung. Liebe ist sicher eine auch Verstandesgeschichte, dass man auch Liebe als etwas, einen Bund erfährt, als eine Beziehung, als etwas Rationales in einer gewissen Form. Aber Liebe ist ja auch ganz viel Herzenssache, es geht ganz in die Tiefe. Wie kann denn das gehen, dass wenn ich mich dann öffne für Gott und sage, ich brauche es einfach auch, ich bin darauf angewiesen, weil der Mensch darauf angewiesen ist. Also ich klingt ja schon fast wie die Vorwürfe des Marxismus, wo es hieß, dass Religion Opium für das Volk ist, quasi die brauchen das quasi, die müssen das wie eine Droge einziehen. So ist es ja eigentlich nicht, sondern es ist ja, der Mensch ist ja auf Beziehung angelegt.
Ja.
Aber auch, wenn wir sagen, er ist auf die Beziehung mit dem Schöpfer angelegt.
Ja.
Wie kann da dieser herzliche Anteil, dieser innere Anteil auch wirklich aufblühen?
Ja. Paulus selbst vergleicht das im Epheserbrief oftmals mit der natürlichen, mit der menschlichen Nähe und sagt, das Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und eben auf Jesus Christus und jetzt den Einzelnen und mich. Und wie ist bei einer Ehe? Ja gut, wann lerne ich meine Frau dann richtig tief kennen, herzlich zu lieben? Ja, dann, wenn wir verheiratet sind, dann wird die Angelegenheit ganz vertraulich. Ja. Und so ist bei Jesus Christus auch. Ich glaube schon, dass zuerst diese kopfmäßige Entscheidung da sein muss, weil Gott vergewaltigt ja niemand. Also mit meinem Willen sage ich auch Ja dazu. Ich lasse mich drauf ein. Das ist tatsächlich der erste Schritt. Weil Gott einem nicht vergewaltigt, überrumpelt er uns auch nicht. Auch wenn er locken kann mit einem Gefühlserlebnis, ja, das ist kein Widerspruch. Aber normalerweise möchte er auch die freie Willensentscheidung, so wie ein Liebender den anderen nicht zum Traualtar prügelt oder zwingt, sondern er möchte ein freiwilliges Ja. Und so wartet Gott auf unser freiwilliges Ja. Und das ist tatsächlich eine Kopfsache, das ist eine Willensentscheidung. Also mit Kopfsache, da meine ich jetzt noch den Willen dabei, ja, meinen freien Willen. Und damit sage ich Ja. Und jetzt entwickelt sich diese tiefe Beziehung, indem ich Beziehung pflege. Also ich kann ja auch verheiratet sein, nicht mehr mit meiner Frau reden, dann wird sich keine Liebesbeziehung entfalten. Und so ist es mit Jesus Christus genauso. Ich sage Ja zu dem, ich nehme das an. Und jetzt, ich habe schon erwähnt, durch ganz verschiedene, ich möchte sagen, Liebespraktiken lerne ich ihn immer mehr kennen. Da gehört jetzt auch diese Stille dazu. Das Alleinsein mit Gott, das Reden mit ihm, ohne Reden mit ihm, ohne Gebet und Hören, wird eine Liebesbeziehung natürlich nicht wachsen. Und jetzt kommt immer mehr das Herz mit ins Spiel, jetzt mache ich ja auch Erfahrungen mit ihm. dass eben gerade in Zeiten von Leid und Not Jesus Christus mir so nahe sein kann und ich so einen Frieden habe, wie der Heilige Schrift sagt, der allen Verstand übersteigt. Und das sind dann Liebeserfahrungen, die natürlich jetzt meine Liebesbeziehung noch mehr kräftigen, noch mehr bestätigen und mich noch mehr motivieren, mit diesem Jesus Christus durch den Alltag zu gehen.
Ich habe mal jemanden erzählen hören, dass er versucht hat zu beten und es war wie Sprechen mit der Wand.
Ja.
Mhm. Also er saß da in seinem Raum, er wollte das machen, so allein sein und er hat das Gefühl, ich rede ja hier, bin hier da und ich rede ja nur mit der Wand. Wo ist denn da Gott?
Also da müsste ich jetzt natürlich als Seelsorger, antworte ich jetzt, würde ich zwei Dinge abklären. Hat er zuerst mal diese Willensentscheidung getroffen? Oder steht da tatsächlich noch viel Unbereinigtes zwischen ihm und Gott? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass der Heilige Schrift tatsächlich auch sagt, Gott ist ein heiliger Gott. Er kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Deshalb muss das Problem der Sünde erstmal grundsätzlich geklärt sein, indem ich eben das Opfer von Golgatha für mich persönlich mal in Anspruch nehme, daran glaube. Und der Punkt muss schon geklärt sein, würde ich als Seelsorger fragen. Weiß ich jetzt nicht bei diesem Mann. Und das Zweite ist, weil diese Ganzheitlichkeit, wir definieren das jetzt etwas, wir nehmen es auseinander. Aber in der Praxis, im Alltag, fließt das ja übereinander über. Und jetzt kommt das seelsorgliche Problem bei vielen Gläubigen, dass sie tatsächlich auch diese Liebesbeziehung mit Gott nicht von Herzen her erleben können, weil sie überhaupt keinen Zugang haben zu ihrem eigenen Herzen. Mhm. Also quasi, der wäre da, ist es nicht Gott, der schweigt, sondern ich höre ihn nicht, weil ich selbst keinen Zugang zum eigenen Herzen habe. Und das merkt man dann in der Praxis, also die Praxis bestätigt das, wenn jetzt der Gläubige Zugang zur eigenen inneren Persönlichkeit bekommt, plötzlich ist der Zugang zu Gott genauso da, der schon immer da war, aber man ihn nicht empfunden hat. Also ich weiß nicht, ob ich mich da deutlich ausgedrückt habe, ob man das verstehen kann. Also die Beziehung zu Gott wäre da, aber ich kann sie nicht spüren quasi, weil ich selbst in diese Bereiche noch keinen Zugang habe. Mhm. Und dann sind wir bei dem zweiten Punkt, Zugang zur eigenen Seele, Zugang zur inneren Persönlichkeit. Ja, was sind die Gründe, was sind die Blockaden? Und eben bei 80% ist da die Hauptblockade, dass ich durch unverarbeitete Verletzungen keinen Zugang habe.
Wenn ich dann alleine dort bin und versuche, also merke, da sind so Blockaden da, kann ich dann auch irgendwie durch Überlegen, durchs Lesen der Heiligen Schrift, durch Beten, durch einfach ruhig sein, diese Blockaden wegbekommen? Oder wird es dann wichtig, dass ich das auch mit jemandem austausche, mit einem Seelsorger, mit einem geistlichen Begleiter, mit einem Freund? Was ist dann damit?
Also ich meine, wenn man die Wege kennt, kann man das auch allein machen, aber einfach so drauf zu kommen. Ich meine natürlich, die Heilige Schrift zeigt uns die Prinzipien, zum Beispiel Umgang mit erlittenen Verletzungen. Das ist ein ganz großes Thema. Gott selbst sagt, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden, also er nimmt den Schmerz der Sünde wahr. Und auch wenn man uns verletzt, das ist ein Schmerz, das ist wie ein Stachel, der in meine Seele gedrückt wird. Und er lässt unsere innere Persönlichkeit sich zurückziehen. Und jetzt diese Heilung, diese Verletzungs- und Vergebungsarbeit nach der Heiligen Schrift, das sind die ersten zwei Punkte, ja, ziemlich klar. Nämlich diesen Stachel mal anschauen, was hat das mit mir gemacht? Zugegeben, das macht der säkulare Psychologe auch oder Psychotherapeut. Aber der weiß nicht, wohin mit dem Stachel. Und da haben wir Christen ja so ein Vorrecht, so ein Privileg. Ich weiß nicht, wie man mit Verletzungen umgeht, ohne die wunderbare, frohe Botschaft des Evangeliums. Nämlich, das sagt schon der Prophet Jesaja in Jesaja 53, dass dieser Messias, der da ans Kreuz genagelt wird, der nimmt unsere Sünden auf sich und all unsere Schmerzen. Das ist halt kein Psychotrick, denn genauso, wenn ich Sünde ihm bringe, beziehungsweise sie bekenne und ja, mit mir auch Vergebung zugesagt wird. Es kann ja auch nur geschehen auf dieser Basis, weil Jesus vergeben hat, kann ich ja nur Vergebung zugesprochen bekommen. Und dann ist das kein Psychotrick, sondern das ist eine geistliche Tatsache. Und die ganzheitliche Seelsorge, die bemüht sich darum, dass jetzt die Menschen auch ihre eigenen Verletzungen, genauso wie ihre Sünden, auch die Schmerzen in die Wunde Jesu legen. Und das ist auch kein Psychotrick, sondern eine geistliche Tatsache. Das ist die Grundlage, dass das heilen kann. Durch das Anschauen des Stachels ist der Schmerz benannt. Und alles, was benannt ist, mal offenbar ist, das nur kann beherrschen. Das kann letztlich mal heilen. Das ist der erste Schritt. Und da brauchen die meisten schon mal Hilfe, ja, dass sie den Stachel anschauen können. Und wissen Sie, mit Verletzungen meine ich nicht nur, was weiß ich, irgendwelche Übergriffe, sondern mit Verletzung versteht man auch die Defizite. Also wenn Gott für mich was vorbereitet hat, und das fehlt mir, ganz praktisches Beispiel, ein junges Mädchen kommt in Pubertät, dann ist sie 14, 15 Jahre alt, dann verlangt ihre Seele danach, dass ein väterlicher Arm sich mal um ihre Schulter legt und sagt, ach, ich bin so stolz auf dich, meine Prinzessin. Fehlt das? Also fehlt Zuneigung, Annahme. Und dann ist das auch eine Verletzung. Und das lässt diese innere Persönlichkeit sich zurückziehen. Weil der dritte Punkt hier wird dann heißen, diese Lügenbotschaften auch entlarven, denn jede Verletzung hat eine Lügenbotschaft im Rucksack. Wenn nämlich dieses junge Mädchen das nicht erlebt, dann heißt die Lügenbotschaft, die sogar zum Lebensklima werden kann, du bist nichts wert, du bist nicht liebenswürdig, niemand mag dich, du bist unmöglich. Und auch wenn der Verstand sagt, ja halt, das kann ja nicht sein, aber diese Verletzung in der Seele, die wuchert da, auch mit dieser Lügenbotschaft. Und das verschließt die Seele dann vor der Liebesbeziehung auch zu meinem Bewusstsein. Und wenn das dann heilen darf, indem ich eben den Stachel angeschaut habe, ihn in die Wunde Jesu lege, die Lügenbotschaft durch Wahrheit des Wortes Gottes ersetzt habe, dann kann das heilen. Und jetzt bekomme ich Zugang zur inneren Persönlichkeit. Jetzt kann ich eben meinen Spaziergang machen und kann sagen, so wie der Psalmist, wie geht's dir, meine Seele? Oder was betrübst du dich, meine Seele? Psalm 42, da fällt uns auf, wie die Psalmisten mit ihrer Seele selbst geredet haben, ja? Und das ist dann ein seelsorgliches Mittel, um eben auch eine liebevolle Beziehung zu sich selbst zu bekommen. Und das verstehe ich unter Holoklerus, also dieses Leben, dass ich mich zurückziehen kann und mich sogar darauf freue. Deshalb hat sich Jesus immer wieder zurückgezogen, weil er dieses holoklerische Leben gebraucht hat, allein zu sein mit seinem Vater und sich selbst. Und das gibt Erfüllung, was ich persönlich erlebt habe. Ich habe früher oft gelitten zu so einer tiefen inneren seelischen Einsamkeit. Und da denkt man, ja gut, man braucht halt mehr Freunde oder Kontakte. Nee, Einsamkeit ist nicht allein sein, das haben Sie am Anfang auch schon erwähnt. Ich kann nicht allein sein und trotzdem sehr einsam. Und diese Einsamkeit verschwindet, wenn ich holoklerisch lebe. Dass ich wirklich Gemeinschaft habe mit Jesus und mit meiner eigenen inneren Persönlichkeit. Und dieses Holoklerus wäre dann die Voraussetzung dazu, dass es dann zum Überfluss kommt. Und dann kommen wir erst zur nächsten Liebe. Aber da gehe ich noch nicht drauf ein, sondern wir schauen erstmal, dass dieses Holoklerus etwas klar wird jetzt in unserem Gespräch.
Ja, und wir wollen auch die Hörerinnen und Hörer einbinden, auch dass sie sich am Gespräch beteiligen können. Was ich noch merke, ist dieser Aspekt, wenn Sie sagten Einsamkeit. Viele Christen schätzen ja ganz arg die Gemeinschaft. Ist ja ein ganz wichtiges Thema im christlichen Bereich. Aber es kann ja durchaus sein, habe ich jetzt rausgehört, dass man zu einem großen Treffen geht, wo viele Christen sind. Es ist ganz fröhlich, aber man erfährt dort auch eine Einsamkeit plötzlich in dieser Masse. Das ist ja auch ein Phänomen, wo man dann natürlich es schaffen sollte, sich zurückzuziehen, wie Jesus das gemacht hat. Der war ja auch oft in Menschenmengen und dann wieder zur Ruhe zu kommen, zum inneren Zugang zu finden und zu diesem Holoklerus zurückzukehren. Erst dann macht es auch wieder Sinn, in die Meute sich zu stürzen, so würde ich das mal formulieren. Das Geheimnis eines ganzheitlich erfüllten Christenlebens, dazu gleich mehr. Bis dahin etwas Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Heute unser Thema, das Geheimnis eines ganzheitlich erfüllten Christenlebens mit dem Referent, Seelsorger und Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft Seelsorgerlicher Berater Walter Nitsche. Mein Name ist Bodo Klose. Und ja, wir unterhalten uns über das Leben als Christ, wie man das ganzheitlich leben kann und wie man das erfüllt leben kann. Herr Nitsche, ich erinnere mich an ein Zitat von dem Apostel Paulus, als er mal sagte, ich habe gelernt, mich in jeder Lebenslage recht zu finden. Ich weiß, Mangel zu ertragen, ich weiß aber auch, Überfluss zu leben. Und er passt sich da immer in der jeweiligen Lebenssituation an. Und das hat für mich eigentlich ziemlich geklungen als jemand, der das schafft, sich aufs Leben einzustellen, aber positiv, der dann nicht jammert und sagt, okay, jetzt habe ich halt so wenig oder oh je, jetzt habe ich so viel, sondern der sagt, nee, das ist meine aktuelle Lebenssituation und ich weiß, mich auf alles einzustellen. Ist das auch ein ganzheitliches Lebensmodell?
Also dieser Bibelvers, den Sie eben zitiert haben, Herr Klose, da ist dieser Vers, den wir nehmen, auch in der Seelsorgeausbildung, um zu zeigen, was holoklerisches Vertrauen ist. Das ist nämlich genau das, was Herr Paulus sagt. Oder das sogenannte Außenvertrauen. Das Außenvertrauen definiert sich dadurch, dass ich meine, zur Erfüllung meines Lebens, zu meinem Glück, brauche ich Nahrung von außen. Also meine Nachbarn sollen freundlich mit mir umgehen. Die Kirchengemeindeglieder sollen mich schätzen und respektieren. Und wenn der sich so verhalten würde, dann ging es mir gut. Also wir glauben immer, dass das Erfülltsein unserer Seele mit Nahrung verbunden ist, die ich von anderen Menschen zu erhalten hoffe. Und da werde ich natürlich immer und immer und immer wieder enttäuscht. Weil andere meinen es nicht immer gut mit uns. Andere verhalten sich auch nicht so, wie wir das uns wünschen würden. Was der heilige Apostel Paulus hier ausdrückt, ist das holoklerische Vertrauen. Er vertraut darauf, dass die Erfüllung seines Herzens durchs Holoklerus ist. Er lebt in der Liebesbeziehung mit Jesus Christus und mit seiner inneren Persönlichkeit. Und deshalb kann er in jeder Lage zufrieden sein. Er braucht nichts anderes im Sinne von brauchen als existenzielles Bedürfnis. Wir wissen, dass sowohl der Apostel Paulus wie auch andere Gottesmänner deshalb nicht zu Eigenbrötler geworden sind. Und da können wir schon vielleicht diesen Blick auch reinwerfen, was das jetzt zur Folge hat, das holoklerische Leben. Das holoklerische Leben soll ja nicht dazu führen, dass ich jetzt selbstzufrieden mich zurücklehnen und sage, ich bin erfüllt, zufrieden, Halleluja, mir geht's gut, sondern jetzt kommt der Überfluss. Jetzt legt Gott selbst dieses Bedürfnis rein, dass meine Fülle auch überfließen kann. Und das, denke ich, gehört eben auch zu einem ganzheitlich erfüllten Leben, dass so ein Teich, der immer nur einen Zufluss hat und keinen Abfluss, der fault mit der Zeit, der fault das Wasser, ja. Es braucht auch, dass man es Überfluss weitergibt und das immer bei der Nächstenliebe oder auch Gemeinschaft. Also wenn ich in einen Kreis gehe, der mir auch gut tut, weil, wie Sie richtig gesagt haben, Gott hat uns auf Beziehung angelegt, zu Gott und auch auf andere. Aber da habe ich ja immer auch so ein innerliches Bedürfnis, auch den anderen gut zu tun. Da bin ich dann nicht mehr alleine. Entschuldigung, jetzt habe ich doch unterbrechen müssen.
Also wir sind zu einem ganzheitlichen Leben als Christ gehört auch mal, dass man einen Husten hat, einen Schnupfen. Sie hören es bei uns beide, liebe Hörer und Hörer. Wir sind ja, heute ein bisschen bedeckt oder wir müssen auch mal husten zwischenrein. Wir bitten da um Verständnis.
Ja, also ich rechne auch mit Ihrer Nachsicht, liebe Zuhörerinnen und Hörer.
Darf ich da nochmal anhaken, Herr Nitsche? Mhm. Also jemand, das ist ja ein Ideal. Jemand ist so von seinem inneren Zugang zu Gott erfüllt, dass er dann in eine Gruppe geht und auch das innere Bedürfnis hat, das aus dem Überfluss weiterzugeben. Und das, also die Liebe weiterzugeben. Manchmal haben wir das Gefühl, Menschen geben weniger Liebe weiter, sondern mehr Wissen. Ja, also die haben sich dann irgendwie Wissen angehäuft und wollen eher quasi ihr Wissen an den anderen weitergeben und weniger die Liebe. Oder vielleicht beides, aber sie merken es nicht so genau. Das ist vielleicht ein Aspekt. Ein anderer Aspekt merke ich auch. Man macht es dann eine Weile und dann geht die Energie auf Reserve,
genau,
oder sogar runter und ich mache weiter und weiter und weiter und ich merke nicht, dass ich mich eigentlich wieder zur Quelle begeben müsste und sage irgendwann, ihr alle liebt mich nicht, keiner mag mich, ich bin völlig fertig, ihr seid schuld und da kommt ja ganz viel zustande.
Ja, ja.
Auch diesen Punkt zu merken, wann muss ich mich auch wieder zurückziehen.
Sie haben eigentlich in idealer Weise gerade auch hier zwei Blockaden bereits angesprochen, dass wir meinen, dass was andere faszinieren wird, ist unser Wissen über den Glauben oder über Gott. Da möchte ich gleich mal ein persönliches Beispiel dann erzählen. Und das zweite ist eben, dass nur aus einem erfüllten Herzen auch Überfluss kommen kann. Und wenn ich das erfüllte Herz nicht pflege, dann lande ich letztlich im Geistlichen oder auch im Psychischen Burnout. Und das ist tatsächlich so, wie Sie das sagen. Aber zum ersten Mal zurück. Also ich habe das früher auch gedacht, gebe ich jetzt ehrlich zu. Und ich möchte das demonstrieren mit einem kleinen Beispiel. Ich ging in einer Stadt spazieren und sah eine junge Dame auf einer Bank, grüne Haare, Springerstiefel an. Mit einem verbitterten Gesicht provoziert sie die Spaziergänger, hat sie ihre Bananenschale vor ihnen auf den Weg geworfen, ihr Butterbrotpapier. Ich sah auch sehr viel Schmerz in ihrem Gesicht. Dann ging die weiter und ich sah, sie hat ihre Feldflasche vergessen. Ich nahm die Feldflasche, sag hallo sie, erst hat sie sich umgedreht, ich habe gedacht, sie will mir an die Gurgel. Dann sah sie aber tatsächlich, ich habe ja ihre Feldflasche in der Hand, ich will ihr was Gutes tun. Wir kamen ins Gespräch, um das kurz zu machen, und sie erzählte mir, dass sie sich vorgenommen hat, wenn sie 18 Jahre alt ist und sie hat den Sinn des Lebens noch nicht gefunden, dann bringt sie sich um. Und heute sei ihr 18. Geburtstag. Wir setzen uns dann auf eine andere Bank. Unser Gespräch dauerte 2,5 Stunden. Sie hat den Sinn des Lebens gefunden. Und in so einem Hauskreis von einer Pfarrgemeinde, in den sie dann ging, da sagt sie, sie wird heute Abend mal so einen Bericht geben aus ihrem Leben. Das war etliche Monate später. Hat mich interessiert und da gebe ich zu. Da dachte ich, da will ich mal hören, welche Argumente von mir hat sie denn überzeugt? Und so bin ich als Zuhörer drin gesessen und ich wurde zutiefst beschämt. Und diese junge Frau sagte, also was der gesagt hat, weiß ich ja nicht mehr. Nur was mich angesprochen hat, war sein Blick voller Annahme und Liebe. Da war ich so klein mit Hut. Sie hat überhaupt kein Argument mehr gewusst. Aber das ist, was die Leute heute brauchen. Ein authentischer Blick, ein authentisches Herz der Wertschätzung. Weil tatsächlich bei dieser Frau, da habe ich schon gesehen, den Schmerz, die Bitterkeit, sie hat mir leid getan. Und habe nicht die äußeren Umstände gesehen. Sie hat natürlich die Leute provoziert aus Bitterkeit heraus. Und der Blick des Angenommenseins, der Wertschätzung und der Liebe, der hat sie angesprochen. Also da können wir aufhören mit unserem Wissen, das ist gar nicht das, was die Welt heute braucht. Und das Zweite, dass tatsächlich jetzt der Überfluss, dass der einem ein Bedürfnis wird. Auch da muss ich zugeben, dass ich früher oftmals gedacht habe, ja, Gott will das von mir, dass ich über den Glauben mit anderen rede. Da habe ich mich manchmal aufraffen müssen und zusammennehmen, ja, einfach um Gott einen Gefallen zu tun. Das ist sowas Verkrampftes. Und heute darf ich sagen, wenn man das erlebt, im Holoklerus zu leben, dann kann man manchmal einfach nicht anders, einen Menschen, den man erblickt, einfach gern zu haben, ob jetzt gläubig oder nicht, spielt ja keine Rolle. Und immer mehr beglückt einem auch das, ich möchte ein Bild nehmen, das der gläubig gewordene Oxford-Professor C.S. Lewis gesagt hat. Er war ja Atheist und wurde überrascht von Freude vor Gott und ist dann gläubig geworden. Und er sagte mal, ich habe ein Problem. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, das Problem habe ich auch. Gott hat keine Haut. Dann schilderte er, wie es ihm gut tun würde, wenn der auferstandene Jesus Christus morgens neben dem Bett stehen würde und ihn mal umarmen und sagen, ich habe dich lieb, gehen wir durch den Alltag, aber Gott hat keine Haut. Jetzt sagt C.S. Lewis, und deshalb ist es die Grundberufung eines jeden Christen, in dieser dunklen Welt Haut Gottes zu sein. Also wenn mir jemand begegnet, dass der nicht einem wandelnden Bibellexikon begegnet oder einem theologischen Lehrbuch oder noch schlimmer, einem Moralapostel, sondern der Haut Gottes. Dass er was mitbringt von der Liebe Gottes. Und der heilige Apostel Paulus schreibt ja an die Römer, es ist Gottes Güte, die zur Buße leitet, die zur Umkehr ruft. Ist ja interessant. Nirgendwo heißt, dass es die Gerichte sind. Wir lesen in Offenbarung dann, dass die Gerichte letztlich gar nichts nutzen. Ja? Und sie verharren weiter in ihrer Sünde. Aber Gottes Güte, wenn jemand fasziniert wird von der Liebe Gottes, das rührt das Herz an. Und deshalb, das ist der schöne Überfluss. Nicht aus Zwang heraus, sondern dass es auch ein Bedürfnis wird. Ich sag's mal so, dass es auch Spaß macht, Haut Gottes zu sein in dieser Welt.
Also vielleicht merken Sie es, liebe und Hörer, eigentlich ein schönes Bild, Haut Gottes zu sein. Also habe ich bisher so auch noch nicht gehört. Vielleicht können Sie sich das auch mal bildlich vorstellen, Haut Gottes zu sein. Und es geht um dieses Leben als Christ in einer Ganzheitlichkeit, in einem Erfülltsein. Und Erfülltsein heißt eigentlich auch, einen Überfluss zu erleben, aus dem dann die Liebe fließen kann auf andere hin. Darüber würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. In der Lebenshilfe sprechen wir mit dem Seelsorger und Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft Seelsorgerliche Berater Walter Nitsche über das Thema Das Geheimnis eines ganzheitlich erfüllten Christenlebens. Und ich bin Bodo Klose. Und ja, wir sind hier mitten im Gespräch. Und was mich noch doch gerade jetzt auch während der Musik, Herr Nitsche, so ein bisschen angesprochen hat, war eine Sache, die ich miterlebt habe. Also ein Redner im Vortrag hat wunderbar über die Liebe Gottes gesprochen und die Menschen waren ganz erfüllt. Und man hatte das Gefühl, er erreicht die Leute und so eine Hörerin oder die Zuhörerin war dann im Raum, die hat das Gefühl, der redet mit mir. Ja, und dann geht sie nachher quasi in der Runde auf ihn zu, da ist so, also es war dann so offen, sie geht auf ihn zu und sie wollte ihn ansprechen und er hat sie irgendwie übersehen und ist weitergegangen. Ja, vielleicht hat er sie sogar gekannt, das weiß ich nicht mehr so genau, nehmen wir mal an, er hat sie sogar gekannt, sie geht extra zu ihm hin und er hat sie dann übersehen. Und sie hat sich dann, das hat sie verletzt und hat gesagt, ja, also, und auch eine Aussage war, ja, der redet da so, aber wenn es dann ins Zwischenmenschliche geht, ja, dann ist der Überfluss plötzlich nicht mehr da. Ist es ein Holoklerus-Problem bei dem Referenten oder bei der Zuhörerin?
Oder was Drittes?
Oder was Drittes? Was könnte das Dritte sein?
Das Dritte könnte sein, dass der Arme tatsächlich schon immer beim Out steht, aber nicht ehrlich ist. Er hätte ja mindestens zu der Frau sagen können, ich kann leider nicht mehr reden, ja? Also mir geht es manchmal auch so, muss ich zugeben, aber ich sag's dann. Ich sag's auch öffentlich. Jetzt in dieser kurzen Pause kann ich keine Gespräche führen. Ja, ich muss mich aufs nächste Thema vorbereiten. Man weiß, mein Tagesseminar, man hat nur eine Viertelstunde Pause dazwischen zwischen Referaten. Da kann ich auch nicht mit Leuten reden. Aber das muss man dann öffentlich sagen. Und wenn man es nicht sagt, und das ist dafür das viel Wichtigste, nicht was ich sage vom Rednerpult her, sondern was wirklich rüberkommt, was im Herzen ist. Und man merkt das normalerweise, wenn jemand auf einem zukommt und reden will. Und dann ist das natürlich kontraproduktiv oder irgendwas stimmt da nicht. Ja. Wenn er jetzt bewusst übersehen hat, dann muss ich sagen, oh, der Mann braucht Seelsorge.
Wenn er es absichtlich gemacht hat hat er es auch gar nicht absichtlich gemacht, das wissen wir nicht. Aber dann geschieht etwas, ja, wo wir merken, ja, ich hätte jetzt ein Bedürfnis, das wird nicht gestillt und ja, das muss jetzt irgendwie verarbeitet werden. Ja? Und was ich oft feststelle, auch im ganz normalen Leben, ist, dass Menschen, sagen wir, wir sprechen ja über Identitätsfindung, die sagen, sie sagen nicht, ich finde meine Identität, sondern sie sagen, der andere, also sie machen sich dadurch instand, indem sie sich über den anderen aufregen.
Ja, gut, das wird dieses Außenvertrauen statt holoklerisches Vertrauen, da wird man natürlich immer enttäuscht. Ja?
Also was ich gerade in der Politik sehe, die Politik, die haben wenig Eigenargumente, aber sobald jemand anders einen Fehler macht, dann hauen die auf den Leuten rum. Und sowas ähnlich sehe ich auch im zwischenmenschlichen Bereich, auch im christlichen Bereich, dass man dann sich so über den anderen aufregt. Und es gibt ja dieses wunderbare biblische Bild aus der Bergpredigt, ja, wenn du dem anderen, also den Balken im eigenen Auge zu sehen, bevor man den Splitter im Auge des anderen sieht, ist eigentlich im Evangelium so grundgelegt und trotzdem passiert es uns immer wieder. Ist das ein Identitätsproblem?
Ich glaube, das ist fehlendes Holoklerus. Für mich sehr logisch, wenn ich sehr viel erwarte von außen, wie sollten die anderen umgehen und, dann werde ich enttäuscht, bin ich neu verletzt. Wenn ich mit den Augen Jesu sehen kann, weil ich eben Holoklerus lebe, weil ich eine liebevolle Beziehung zu Jesus und mir selbst habe, dann werde ich auch denjenigen, der sich jetzt gerade unmöglich verhält, mit Augen ansehen. Also mehr so, der Arme, wo ist sein Problem? Aber es betrifft mich nicht persönlich. Ja? Wenn ich aber von dem was erwarte, dann bin ich enttäuscht und jetzt kommt es zur entsprechenden ärgerlichen Reaktion. Aber diese ärgerliche Reaktion, das Enttäuschtsein, heißt ja, ich habe mich getäuscht, ich habe was erwartet. Enttäuscht kann ich nur sein, wenn ich das Ende einer Täuschung erlebe. Wenn ich mich nicht täusche, dann werde ich ja auch nicht enttäuscht. Also ich denke, das ist so ein holoklerisches Problem.
Mhm. So, wir haben eine erste Hörerin. Grüß Gott, Frau Geiser aus der Südpfalz. Hallo.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Klose. Und grüß Gott, Herr Nietzsche.
Grüß Gott, Frau Geiser.
Ich habe ganz spontan, als Sie die Geschichte erzählt haben von der Frau, die Sie auf der Bank getroffen haben, an die Karte gedacht, die ist mir gerade gestern in die Hand gefallen. Ich habe was gesucht und dann habe ich die Karte entdeckt. Die habe ich, wunderschöne Karte mit einer Blume und eine Biene sitzt da drauf. Und die ist mir in die Hand gefallen und da steht drauf. Und zwar ist es ein Wort von der bekannten Schauspielerin, von der Audrey Hepburn. Das Geheimnis der Ausstrahlung liegt darin, in jedem Menschen das Gute zu suchen.
Aha, aha. Ja, das ist wirklich ein sehr gutes Wort, ja.
Ja. Ich denke genau, die Ausstrahlung hat diese Frau erkannt bei Ihnen, weil sie ihr in ihr Gutes gesucht haben und sie nicht vorverurteilt haben.
Ja, ja.
Das wollte ich sagen.
Ja, Frau Geiser, vielen Dank für den Anruf.
Danke für den Beitrag auch. Danke.
Und wer Audrey Hepburn noch vor Augen hat, also es war wirklich ein Mensch, auch bis ins Alter hinein, dann irgendwann später ist natürlich auch irgendwie vereinsamt oder so, aber gerade zu ihren Zeiten, auch als Schauspielerin, das hat man gespürt. Sie war jemand, der irgendwie eine tolle Ausstrahlung hatte, die von innen rauskam. Da war ganz viel Identität da. Da war diese Liebe, dem anderen, das Gute dem anderen geben zu wollen. Das hat man ihr wirklich im Gesicht wirklich angesehen. Ganz was Schönes. Wir haben eine weitere Hörerin aus Stuttgart. Grüß Gott.
Ja, guten Tag, beide Herren. Ich danke für Ihre Sendung und ich hoffe, dass meine Frage Ihre Sendung nicht sprengt. Ich habe ein Problem, das ich schon Jahre mit mir rumtrage. Die katholische Kirche hat im Zweiten Weltkrieg getötet. Da sind Millionen von Katholiken aufeinander zugegangen und haben sich sogar erschossen. Wie bringen Sie das mit Ihrem Thema in Verbindung? Mit dem Holo, ich weiß nicht.
Holoklerus.
Ja, Holoklerus.
Also das, nehmen wir es mal, ich danke Ihnen für das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber wir wollen natürlich jetzt gucken, wie kann es passieren, dass jemand, der...
Genau.
Dass egal, ob wer jetzt da gemeint ist, aber wo es hinkommen kann, dass jemand trotzdem, dass er erfüllt ist oder erfüllt sein sollte, dann trotzdem in Handlungen kommt, die nicht gut sind.
Genau.
Ja. Ich weiß jetzt nicht mal genau, Argument. Was Sie meinen. Was meinen Sie? Also, ich will das ja Ihre Frage richtig verstehen, dass im Zweiten Weltkrieg Katholiken aufeinander geschossen haben.
Ja, ja.
Haben Soldaten aufeinander geschossen, aber was meinen Sie jetzt genau mit, dass Katholiken aufeinander geschossen haben?
Ja, weil die Katholiken sind ja aufgerufen worden, dem Staat zu gehorchen.
Ach so.
und sind in den Krieg gegangen. Und mein Vater wurde da auch erschossen. Ja, und es war im katholischen Nordfrankreich. Und da komme ich einfach nicht drüber hinweg. Und wenn Sie jetzt da von Liebe sprechen, das ist völlig lieblos.
Ja, klar. Ja. Natürlich.
Ja.
Also ich kann das schon zusammenbringen.
Ja.
Und zwar ganz einfach, weil die Heilige Schrift sagt, wir leben in einer gefallenen Welt. Der Fürst dieser Welt ist nicht Gott, sondern Satan, steht eindeutig drin. Das heißt, wenn jetzt Katholiken aufgerufen werden, hat das eigentlich jetzt nichts mit dem Christentum zu tun oder mit dem Katholizismus, sondern auf der Ebene von Staaten. Ja?
Ja,
dann wird ein Volk regiert, ich sag mal so, das war ja im Zweiten Weltkrieg so, von dämonisierten Führern.
Ja.
Ja, und da leidet immer das ganze Volk darunter. Und deshalb sagte ich auch so intuitiv, da haben nicht Christen aufeinander geschossen, die jetzt gerade im Holoklerus gelebt haben, sondern Soldaten, die zum Teil Täter, aber auch Opfer waren von dämonisierten Führern. Und da würde ich sagen, das muss man sauber auseinanderhalten. Schauen Sie, wenn wir beide im Zweiten Weltkrieg, was ist zerbombt worden? Ich glaube Straßburg und Münster. Wenn wir davor gestanden wären und sie hätten mir gesagt, oder ich hätte ihnen gesagt, schauen Sie, ist dieser Architekt hier ein schlimmer Mensch? Dann hätten sie gesagt, halt Herr Nitsche, Sie haben einen Denkfehler. Diese Ruinen hat nicht der Architekt gemacht, sondern da hat das Münster wundervoll geplant. Sondern der gefallene Mensch hat das gemacht, die Bomben. Es kann sein auch, dass ein Engländer im Flugzeug gesessen ist, der Christ war, ja? Und hat trotzdem Bomben geschmissen. Aber das gehört zu einer ganz anderen Ebene. Ich sage, das stimmt. Not, Leid, Schmerz, diese ganze Lieblosigkeit ist eine Erfindung Satans. Und dort, wo er reagieren kann, und je mehr er reagieren kann, also dort, wo die Regierung auch eines Landes immer gottlose wird, da leidet das ganze Volk darunter. Und das halte ich auseinander. Ja? Also dass da viele Leute halt, die damit marschiert sind, letztlich auch Opfer waren, weil sie vielleicht vor der Alternative gestanden wird, entweder ich werde Soldat oder ich werde selbst erschossen. Gell? Aber sie haben völlig recht, mit Liebe hat es überhaupt nichts zu tun. Ein holoklerischer Mensch könnte das gar nicht tun, der jetzt im Holoklerus lebt. Aber das ist ja, und jetzt kommt vielleicht, was der Herr Klose kurz angedeutet hat, das heißt ja nicht, dass jeder Christ im Holoklerus lebt. Ja? Das ist ja auch, ich kann ja auch nicht sagen, von morgens bis abends lebe ich im Holoklerus, das ist ja mein Ziel. Die Seefahrer orientieren sich an den Sternen, die sie zwar nie erreichten, aber dadurch den Weg fanden. Und so orientieren wir uns am Holoklerus. Ja? Dass es da auch da Versagen gibt und so, das ist für mich kein Widerspruch. Und was Sie erwähnen, das ist schon zweimal kein Widerspruch, weil das waren hier Menschen, die tatsächlich eine dämonisierte Regierung hatten. Hitler und seine Insassen oder Mitwirker waren schon schwer dämonisiert, das kann man auch nachweisen.
Wenn man es auf heute überträgt, also wir sind ja alle gefragt, als junge Menschen zum Beispiel, gehen wir zur Bundeswehr oder nicht? Und es ist jetzt nicht vorgegeben, ein Christ geht nicht zur Bundeswehr, sondern es ist eine persönliche Gewissensentscheidung, ob er seinem Land dienen möchte oder nicht und ob er im sozialen Bereich dienen möchte oder im Kampfbereich. Das ist aber ein kritisches Feld. Da gebe ich Ihnen recht, liebe Hörerin, dass das also... Das ist ein schwieriges Thema. Ja? Also ich hoffe nie, in so eine Situation zu kommen. Und Krieg hat dann nochmal seine eigenen Gesetze. Und es wird leider viel zu viel Krieg in der Welt fabriziert. Aber man kann das nicht pauschal hier sagen, dass jemand, der quasi in den Krieg verwickelt ist, der darf dann gar nicht schießen. Das ist sicher eine eigene schwierige Situation. Sie haben gesagt, es ist natürlich ein Thema, was die Sendung ein bisschen sprengen kann. Aber darf ich Sie nochmal zurückfragen, ist es in eine Richtung, wo Sie damit was anfangen können?
Ja, doch, es hilft mir, in den Gedanken nachzuvollziehen. Dankeschön.
Ich danke Ihnen für. Okay, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und für die Verarbeitung auch dieser langen, auch lang zurückliegenden Situation. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
Ja, und Ihnen beiden auch und für die Sendung auch. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, danke. Wir haben noch ein bisschen Zeit in der Sendung, nicht mehr viel. Herr Tögern aus Neu-Ulm, grüß Gott. Haben Sie noch eine längere Frage oder ist es eine kurze Frage oder eine Anmerkung? Herr Tögern?
Thema oder zum Begriff überfließende Liebe Gottes etwas sagen.
Sehr gerne.
Und zwar, Herr Nietzsche hat gesagt, gut, überfließende Liebe Gottes, speziell was das, was den Tod Jesu am Kreuz betrifft, dass das eine Sühne gewesen sein soll. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Denn wenn wir einen Gottvater haben, der uns so liebt, dann würde er doch niemals seinen Sohn einem solchen furchtbaren Tod hingeben. Dass er es trotzdem so leiden musste, das ist für mich ein Beweis, dass es nicht eine Sühne ist, sondern dass die Liebe Gottes zu den Menschen, in dem Fall über den Sohn, also Jesus, dann erhalten blieb. Und bis zum Schluss erhalten blieb. Das wollte ich jetzt sagen.
Vielen Dank für Ihren Einwurf. Wunderbar.
Los, haben wir noch Zeit für ein kleines Geschichte dazu?
Ja, also wir müssen es kurz halten. Weil, genau.
Ja?
Aber ein kleines Geschichte geht immer.
Ja. Da war ein Scheich im Morgenland und er war gleichzeitig Richter des Landes. Und weil er das Wohl des Volkes gesucht hat, hat er ein Gesetz erlassen: Kameldiebstahl ist gleich Todesstrafe. Und eines Tages hat man einen jungen Mann vor dem Gerichtssaal verschleppt. Kamelendiebstahl, eindeutig bewiesen. Und jetzt sah er, das ist sein Lieblingsneffe. Jetzt frage ich mich, dieser liebende Scheich und Richter, was kann er tun? Musste er, kann er sagen, ja, ich habe meinen Lieblingsneffen so lieb, geh frei aus, dann hätte er seine ganze Glaubwürdigkeit als Richter verloren. Und Gott sagt in seinem Wort, er ist heilig und der Sündesold ist der Tod. Jetzt sieht er die Menschen, die die Hölle verdient haben. Das Geschichte geht jetzt weiter. Der Lieblingsneffe wird eingekerkert und dann schaut er auf seinem Kerkerfenster heraus am Morgen, weil er geweckt wurde durch Schreie aus dem Gefängnishof. Und jetzt sieht er einen Mann, der die Bastonade erhält. Das sind, glaube ich, 49 Schläge auf die Fußsohle, ist die Todesstrafe, überlebt niemand. Mit einem Schrei fällt dieser Mensch zur Seite und er blickt ins Angesicht seines Onkels, des Richters. Und dann kommen die Gefängnisdiener und sagen, Ihr Onkel hat soeben die Strafe, die Sie verdient hätten, auf sich genommen. Sie können das annehmen, dann können Sie frei ausgehen oder eben nicht und dann müssen Sie selbst hin. Und das ist für mich ein Vergleich, dass also was wir verdient hätten, nämlich Hölle, Gottesferne, hat Jesus für uns getragen. Deshalb rief er ja aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat Hölle erlebt. Er hat alles deshalb für uns bezahlt, dass wir frei ausgehen können. Und Gott hat dieses Opfer angenommen und Gott musste das einfach aus rechtlichen Gründen. Ja? Gott kann nicht sagen, ja, ich habe so viele Augen, ich drücke die zu wegen der Sünde des Menschen. Es geht nicht. Er würde unglaubwürdig werden. Also das wäre meine Antwort auf den Einwand.
Mhm. Und diese überfließende Liebe, ich glaube, das ist vielleicht ein schönes Bild, dass wir damit die Sendung auch abschließen. Denn wenn man den eigenen Mangel erlebt, ist es immer, glaube ich, gut, dann auf Jesus, auf Gott, auf, wie es Pater Lebig gesagt, aufs Kreuz zu schauen, wo eben diese überfließende Liebe so weit geht. Ich bringe das auch zusammen. Diese Liebestat, aber es ist ja eine Sündtat, wie der ist ja unser hoher Priester nach der Ordnung des Melchisedek, wie es im Hebräerbrief heißt. Und das ist eine Liebestat, es ist sein Liebeswerk an uns, mit dem er unsere Sünden auf sich genommen hat. Und das ist ein Aspekt, aber ich möchte noch viel mehr diese Fülle der Liebe Gottes sehen, wenn ich da auf den Vater oder auf Jesus, auf den Heiligen Geist
absolut,
schaue.
Ja.
Ja, vielen Dank, Herr Nitsche, für die Sendung.
Gerne.
Ich darf noch kurz darauf hinweisen, dass Sie, liebe Hörer und Hörer, die Sendung bestellen können, wenn Sie sagen, Mensch, die war klasse, die würde ich gerne nochmal hören oder auch noch eine andere weitergeben. Das ist die Telefonnummer 08323 9675120. Mehr Informationen zu dieser Sendung bekommen Sie auch vom Hörerservice. Das ist folgende Telefonnummer 08323 9675110. Herr Nitsche, möchten Sie die Sendung mit einem kurzen Gebet abschließen?
Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in wirklich in Jesus Christus die sichtbare Liebe geworden bist für uns. Dass du auf die Menschen, dass du Mensch wurdest, auf die Erde gekommen bist. Ich bitte dich jetzt für uns alle, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir deinen Herzensgedanken einfach näher kommen. Dass du Liebesbeziehung mit uns pflegen möchtest und auch möchtest, dass wir Zugang zur eigenen Seele bekommen und liebevoll und gut mit uns selbst umgehen. Herr, lehre uns das. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank, Herr Nitsche. Alles Gute nach Birkenfeld.
Dankeschön.
Ja, liebe Hörer und Hörer, ich würde mich freuen, wenn wir Sie mit dieser Sendung ein bisschen auf die Spur dieses Geheimnisses eines ganzheitlichen, erfüllten Christenlebens gebracht haben, auf diesen Holoklerus, diese Idee, ein ganzheitlich erfüllter Christ zu sein. Und wenn das ein bisschen gelungen ist, dann würde mich das freuen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.